Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen. Ja, herzlich willkommen zurück bei Ohren für Senioren. Ich darf euch heute Herrn Stegmann vorstellen und freue mich darüber, dass wir nun ein bisschen männliche Power mit in den Podcast bringen. Ja, Herr Stegmann, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und Sie haben mir auch oft schon von bestimmten Lebensthemen erzählt und es war mir immer eine Freude, Ihnen beim Erzählen zuzuhören. Von daher bin ich auch schon neugierig, worüber wir heute sprechen werden.
Also wie gesagt, ich habe ziemlich früh geheiratet, mit 20 Jahren, und habe dabei die Lehrerin im Ernteeinsatz kennengelernt. Wir waren ja immer die Studenten. Ich habe Chemie studiert. Die Studenten mussten ja immer die ersten 4 Wochen im Jahr, meistens im Monat September, nach Mecklenburg in die Kartoffelernte. Und wir waren alle privat untergebracht. Und ich war bei einer Familie untergebracht, die hatten nur einen Sohn, einen adoptierten Sohn, und der war 10 Jahre alt. Mit dem habe ich in seinem Zimmer geschlafen. Und ansonsten kam jeden Abend Fräulein Kaiser, die Lehrerin, herüber, weil die Familie die einzige war, die im Dorf schon einen Fernseher hatte. Und abends, wenn es dunkel war, konnte man ja auf den finsteren Dorfstraßen, die noch unbeleuchtet waren, die junge Dame nicht alleine gehen lassen. Also hat die Hausherrin mich immer gebeten, würden Sie bitte Fräulein Kaiser nach Hause bringen. Das habe ich auch 3-mal gemacht, aber beim 4. Mal bin ich da geblieben. Und so hat sich unsere Beziehung gefunden. Ich war ja damals im 3. Studienjahr in der Ausbildung als Chemiker. Und das war von 5. Klasse an mein Traum. Ich wollte also unbedingt Chemie studieren.
Wie kam es dazu? Das ist ja auch ein total schwerer Studiengang, Chemie, oder?
Ja, aber mir hat das Spaß gemacht, von Anfang an. Mhm. Naja, okay. Also habe ich dann Fräulein Kaiser immer nach Hause gebracht. Dann haben wir uns freundlich verabschiedet. Und ich bin wieder zu meinen Bauernleuten gegangen, die mich da untergebracht hatten. Und wir haben uns erst am nächsten Tag wieder gesehen. Aber es wurde immer interessanter, sie gefiel mir immer besser. Sie hatte eine ruhige Art, sie kam aus dem Spreewald. Ihre Russischkenntnisse waren natürlich fantastisch, meine nicht so. Aber das war in dem Moment ja uninteressant. Aber wir haben also wirklich immer jeden Abend das Fernsehprogramm von der ARD noch gesehen. Ostfernsehen hätten sie ja auch gekriegt, aber die wollten unbedingt das Westfernsehen sehen. Also habe ich ihnen einen Verstärker aus Halle mitgebracht, wo meine Studieneinrichtung war, sodass sie also auch Westfernsehen vernünftig sehen konnten. Und irgendwie hat sich das dann ein bisschen immer enger zugezogen. Eines Tages habe ich sie gefragt, willst du mich heiraten? Naja, da hat sie natürlich nicht Nein gesagt, aber dann mussten wir ja erstmal darüber nachdenken. Meine Eltern hatten keine Ahnung davon, was sich da oben abspielt mit mir. Und jedenfalls, als die 4 Wochen kurz rum waren, dann habe ich an meine Eltern geschrieben und habe gesagt, ich komme aber nicht alleine. Ich bringe meine Freundin mit. Mein Vater hat vor Freude einen Handstand im Sessel gemacht. Meine Mutter war etwas skeptisch. Mal sehen, was er da für eine Ziege anbringt.
Aber da waren Sie schon verlobt?
Also wir hatten uns es war die Zeit ganz kurz nach der Wende. Und es gab eigentlich kein Gold zu kaufen in der DDR. Aber es gab sogenannte Goldmantelringe. Das waren also ganz normaler Metallring, der leicht vergoldet war. Und den haben wir uns dann schon in Mayenburg gekauft, alle beide. Und hatten also schon einen Verlobungsring an der Hand, als wir nach Halle kamen, wieder zurück zu meinen Eltern. Ja, meinen Eltern hat Inges hat ihr Leben erzählt bei meinen Eltern. Und damit war meine Mutter auch eingefangen. Und dann haben wir also 4 Wochen später geheiratet.
Ach, so schnell schon?
So schnell, ja. Ich war immer ein schneller Typ.
Wie alt waren Sie denn da?
20.
20, wow.
Naja, und der Pastor, der mich konfirmiert hatte, der hat uns auch getraut und hat uns die erste neue Bibel geschenkt. Naja, und wir kriegten das Schlafzimmer der Eltern. Die Eltern zogen ins Kinderzimmer mit ihren beiden Betten. Und so haben wir dann eben als Familie. Und es gab aber damals die Möglichkeit, Mitglied in einer Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft zu werden. Und ich habe ja in einem Chemiebetrieb gearbeitet ein Jahr, bevor ich zum Studium ging. Und konnte mir also dann dort, und meine Studienkollegen, die haben mir alle bei den Arbeitsstunden geholfen. Wir mussten ja 800 freiwillige Arbeitsstunden unbezahlt machen. Oh. Und die haben wir relativ schnell geschafft, weil die ganze Seminargruppe mitgeholfen hat. Hm. Naja, und dann waren wir also soweit. Und dass wir dann, also im Januar wurde dann die Wohnung verteilt. Das war ein Hochhausblock in Halle-Neustadt. Und wir wohnten in der vierten Etage, hatten vier Zimmer. Und mittlerweile waren ja bei uns schon drei Kinder geboren. Damit waren wir auch schnell. Erste war ein Mädchen, zweite ein Junge und das dritte wieder ein Junge. Und Weihnachten war Bestbesuch bei meinen Schwiegereltern da. Und wir saßen so fröhlich am Kaffeetisch. Auf einmal sagt der Westbesuch, der Oberlehrer war in einem Gymnasium in Essen, hat gesagt, sagt mal ihr beiden, habt ihr denn überhaupt schon mal gemerkt, dass euer Kind überhaupt nicht hört? Haben wir gesagt, wieso nicht hört? Mit knapp einem Jahr spricht ein Kind normalerweise noch nicht. Sagt, aber der hat vor der Standuhr gesessen, die hat eben 12 Mal geschlagen. Und er hat mit seinen Klötzen weitergebaut. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert, ob da noch ein Geräusch ist, das hat er nicht gehört. Hm. Also sind wir dann nach Halle, als wir nach Halle zurückkamen, sofort in die Uniklinik gegangen. Aber das war erst mal, er war ja noch knapp ein Jahr, es war das erste Mal eine Katastrophe. Er kannte Weißkittel nur wegen Spritzen,
ja.
Immer wenn die Impfung kriegten. Ne? Hm. Und dann hat der Chefarzt da gesagt, also Leute, das wird hier nichts. Kommt mal in einem halben Jahr wieder, da ist er weiter, da können wir mehr machen. Okay. Und bis dahin lassen wir uns auch was einfallen. Naja, und das haben wir so gemacht. Dann nach einem halben Jahr sind wir dann wieder dahin. Da war er wirklich ruhiger geworden. Und das Team von der Klinik hatte sich was einfallen lassen. Die hatten also einen vollen Korb und einen leeren Korb mit bunten Bauklötzen hingestellt und Kopfhörer. Und haben ihm Kopfhörer aufgesetzt. Und haben immer Buchstaben angesagt. Und wenn er die Buchstaben erkannt hatte, musste er die richtige Farbe in den leeren Korb werfen. Ja, und am Ende des Ganzen sagte dann der Klinikchef, also wissen Sie, Ihr Kind ist höchstgradig schwerhörig, vermutlich sogar taub. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen, aber er hat einen Hörschaden. Und da müssen wir zusehen, dass wir ihn auf eine Spezialschule kriegen. In Halle ist zufällig eine Gehörlosenschule. Und dann müssen sie ihn bloß jeden Morgen hinbringen und abends wieder abholen. Naja, das haben wir dann auch gemacht. Und dann wurde er auch jeden Tag zur Gehörlosenschule gebracht. Ich war ja immer schon in leitender Stellung in der Chemie und konnte das nicht machen. Ich musste früh um 7 im Werk sein.
Was hatten Sie da für eine leitende Stellung?
Na, ich hatte am Anfang eine größere Abteilung und war später dann Produktionsdirektor für 600 Mitarbeiter.
Boah, 600 Mitarbeiter.
Und 65 Feuerwehrleute. Ja, naja, also das habe ich dann alles gemacht. Aber eines Tages kam ich nach Hause und meine Frau saß im Sessel und heulte wie verrückt. Ich sage, was ist denn los? Bist du krank? Hast du irgendwas? Da sagt sie, weißt du, was mir heute passiert ist, als ich Christian in die Gehörlosenschule gebracht habe? Da fuhr ja nur jede Stunde aus dem Neubaugebiet ein Bus in die Stadthalle. Und es war ziemlich voll und Christian wollte immer ganz vorne stehen, wo er dem Fahrer zugucken konnte, wenn er sein großes Lenkrad bedient hat.
Ja.
Ne?
Mhm.
Na, und da er dazu immer so komische Laute ausgegeben hat, da hat eine Frau gesagt, müssen Sie denn mit Ihrem verrückten Kind im Berufsverkehr fahren? Da sagt sie, ich kann da nicht mehr in den Bus steigen und mit den Leuten, die solche Meinungen haben, das musst du jetzt machen. Ich sage, wie soll ich das denn machen? Ich muss doch um 6 und 7 im Betrieb sein. Der große Produktionschef will am Ende des Vormittags wissen, was war in der Nacht los.
Ja.
Naja, ich bin dann hin, habe Zähne knirschend und Zähne klappernd und habe mit dem Chef gesprochen. Da sagt er dann, das werden wir doch wohl hinkriegen. Naja, und dann hat er eine Woche gewartet. Nach einer Woche kam er wieder zu mir und sagt, also, Sie wissen ja, unsere Großbetriebe, wir sind ja 20.000 Mitarbeiter in Buna, wir haben ein Sonderkontingent für Trabant. Wir haben Ihnen einen Trabant besorgt. Ich sage, wunderbar, ich kann bloß nicht Auto fahren.
Sie konnte gar nicht Auto fahren.
Ah, okay. Dann hat er gesagt, na, das lernen wir dann auch. Einen Fahrlehrer haben wir auch noch. Ja, und da habe ich erst bei einem normalen Fahrlehrer gelernt. Aber als ich dann das erste Mal den Wagen auspacken sollte, bin ich fast rückwärts in die Schaufensterscheibe gefahren. Und da hat er gesagt, na, das wird nichts mit dem großen Auto hier, wir müssen ein kleines haben. Ich sage, ich habe noch einen Trabant zu Hause. Na, dann lernen wir mal auf Trabant. Naja, also habe ich dann auf Trabant gelernt. Sehr holprig und sehr schlimm. Ich war also ein schlimmer Fahrschüler, wollte ich mal so sagen. Aber irgendwann habe ich es dann doch begriffen. Das heißt, einen Tag hatte mal, Sie kennen Halle nicht, ne?
Doch, ich war auch schon da.
Also wenn Sie in Halle am Bahnhof kommen, da ist ja eine riesige Trümmerfläche. Die ganzen großen Hotels standen rund um den Hauptbahnhof in Halle und die waren alle getroffen worden. Sonst hatten sie nichts getroffen. Und die Trümmerfläche, die wurde immer zum Frühjahr und zum Herbst für den Rummel genutzt. Mhm. Und da hatte er mir aus Pilzen hatte er mir eine gerade Ausfahrweise, eine Schrägfahrweise und alles Mögliche. Alle sagt das so, und jetzt fahren sie vorwärts rein, jetzt fahren sie rückwärts rein, jetzt wenden sie in dem Ding. Mhm. Und nachdem ich alle Hüte umgefahren hatte, bin ich ausgestiegen, habe ihm seinen Schlüssel vom Trabant gegeben, habe gesagt, hier, fahr mit deiner Karre einen Berg runter, wo immer du willst, ich lerne das nie.
Oh Gott, ja.
Bin dann nach Hause gekommen, habe das meiner Frau erzählt, hat die gleich wieder losgeheult und hat gesagt, ich kann doch nur ein Moped fahren, aber kein Auto. Was soll denn das werden? Naja, und dann hat sie bei dem Fahrlehrer angerufen und da hat er gesagt, na, schicken Sie ihn mal wieder her, ich werde ihn schon hinkriegen. Und dann bin ich das wieder mit klappernden Zähnen und Händen hingegangen und habe gesagt, na okay, ich versuche nochmal, aber wenn ich nochmal so eine Scheiße baue, dann, Scheiße habe ich natürlich nicht gesagt, wenn ich nochmal so schlimm fahre, dann gehen wir es auch mit dem Autofahren. Naja, es hat sich aber ganz, er hatte als Bedingung gestellt, wenn er mich nochmal nimmt als Fahrschüler, dann wünscht er sich eine Flasche Eierlikör. Naja gut, das war ja zu haben, ne?
Ja.
Das war ein Ungar und ich habe mehrere Jahre auch Betriebe in Ungarn in Betrieb genommen, also neue, neu gebaute. Und dadurch hatten wir auch einen guten Kontakt. Aber das mit dem Fahren, naja, er hat sich dann immer, er saß ja immer neben mir, hat mich dann immer so schön beruhigt. Und langsam, aber sicher habe ich dann also wirklich es fahren gelernt. Und die Fahrprüfung, die war ja anders als heute. Bei der Fahrprüfung saß nicht der Fahrlehrer neben Ihnen, sondern ein Boxpolizist.
Ein Polizist?
Ja.
Ah, okay.
Und der guckte, dass Sie auch ja keine Fehler beim Schalten und so weiter machten. Mhm. Und der eigentliche Fahrlehrer saß hinten auf der Rückbank. Aber der durfte sich nicht einmischen. Naja, und wenn Sie vielleicht auch Merseburg kennen, Merseburg hat ja mitten in der Stadt diesen großen Gotterteich. Mhm. Das ist so ein großer viereckiger Teich. Und um den viereckigen Teich sind also lauter Fahrspuren zum Parken. Und da hat er gesagt, so, und jetzt fahren wir hier um den Gotterteich rum. Und wenn Sie eine Lücke sehen, wo Sie reinfahren können, fahren Sie rein. Und vor mir fuhr einer her. Also ich habe gedacht, der schiebt sein Auto. So langsam fuhr der. Da suchte natürlich auch einen Parkplatz und wer ihn von uns eher gesehen hätte, der wäre ja drin gewesen. Ne? Naja, und jedenfalls plötzlich hatte der einen Parkplatz entdeckt, fuhr da rein. Der Polizist sprang aus dem Auto, verpasste ihm 3 Stempel, weil er kurz vor mir so einen Haken geschlagen hatte. Ne? Und dann sind wir weitergefahren und dann habe ich nur noch am Schlossberg habe ich nur noch mal das Auto abgewischt. Und da habe ich gesagt, na nun bin ich durchgefallen. Sagt er, nee. Fast alle Fahrschüler würgen einmal am Schlossbergs Auto ab. Da sind sie keine Besonderheit. Fahren Sie mal langsam weiter. Und dann sind wir langsam weitergefahren, sagt er so. Und jetzt noch 5 Häuser weiter. Da ist das Polizeipräsidium und da liegt ihre fertig ausgefüllte Fahrerlaubnis schon.
Oh, da haben sie es doch geschafft.
Und da habe ich es geschafft. Und dann bin ich niemals über den Thälmannplatz gefahren. Das war ja der verkehrsreichste Platz in Halle.
Ja.
Ich habe also Umwege gemacht, hinten an der Saale lang und so. Ja. Bloß damit ich nicht über diesen doofen Platz musste.
Ist doch in Ordnung.
Ja, aber langsam, aber sicher ging es dann. Und ich habe es gelernt. Und ich hatte ja obendrein einen guten Mitschüler, meinen gehörlosen Sohn. Ich habe das Blaulicht da ganz hinten noch gar nicht gesehen. Aber er tippte mir schon auf die Schulter und machte, Blaulicht kommt.
Ja.
Naja.
Ja, aber mich interessiert natürlich noch Ihr Beruf als Chemiker. Das ist ja total interessant, dass Sie sich dafür entschieden haben. Was genau hat Sie denn an der Chemie fasziniert?
Na, mich hat interessiert, ich habe ja erstmal meinen Bücherschrank ausgeräumt und da standen lauter Chemikalien drin. Und da konnte ich kleine Versuche mitmachen, dass es mal ein kleines bisschen flackert und funkt oder mal Bums macht. Das fand ich also so toll und das hat mich interessiert. Und ich habe also auch fast nur Chemieliteratur gelesen.
Mhm.
Aber jetzt noch mal 1000 Schritte weiter. Beim Abitur mussten wir eine Arbeit über Kunststoffe in der DDR schreiben, ne? Und meine Chemielehrerin mochte mich ganz gerne. Und die traf mich dann in der Stadt und da hat sie gesagt, gut, dass du mir über den Weg läufst. Schreibst du doch eine Chemiearbeit zum Abiturprüfung über 32 Seiten. Hast du auch mal an deine arme Lehrerin gedacht, die das alles lesen muss?
Da waren Sie so besonders fleißig.
Da war ich ganz besonders fleißig. Ich habe zwar eine 1 gekriegt auf die Arbeit, aber das hat sie mir nie verziehen, dass ich so viel geschrieben habe.
Ja.
Naja, aber ich habe dann meinen Weg gemacht und es war damals so, dass die Chemieberufe, es fehlten einige Chemiewerke, es gab nur die aus der Nazizeit. Und in Buna wurde ein ganz neues Werk gebaut und da musste ich also ein Jahr praktische Arbeit als Anlagenfahrer machen. Ja. Das habe ich auch gemacht und das hat mir gut getan, dass ich das gemacht habe. Ich habe mal so den Horizont der einfachen Arbeiter gefunden und was die so machen mussten in so einer Anlage. Und das habe ich auch alles geschafft. Und dann nach einem Jahr konnte ich dann zum Studium gehen.
Mhm. Und wie lange ging das Studium?
5 Jahre. Aber ich habe es bestanden. Und dann war das die Zeit, das war so die späten 50er Jahre. Immer wenn wir wieder zur Schule kamen im September, dann haben wir geguckt, wer ist denn noch da von der Klasse? Die Hälfte war mit ihren Eltern abgehauen, die anderen Hälfte waren die Lehrer selber abgehauen.
Okay.
Und das war katastrophal. Und dann kriegte ich mit meinen Anfang 20 Jahren gleich eine Anlage zugeschüttet mit vielleicht 30, 40 Chemiearbeiter und sollte die als Abteilungsleiter leiten. Und das habe ich dann auch geschafft und dann bin ich so langsam die Treppe hochgeklettert. Immer ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter.
Da können Sie ja wirklich stolz auf sich sein.
Ja, und mittlerweile war das dann auch so, dass Christian dann sich auch fürs Autofahren interessiert hat. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wie lernt denn ein Gehörloser Autofahren? Und dann sagte meine liebe Frau Rosi, sagte du, wir haben in Westfalen, damals war die Grenze ja dann schon offen, wir haben in Westfalen eine Pastorin, die ist auch gleichzeitig Fahrlehrerin. Wollen wir die mal fragen? Da haben wir die gefragt. Da hat sie gesagt, ja, aber ich kann nur die Theorie. Die Praxis muss ein anderer machen.
Okay.
Naja, also hat er dann die Theorie bei ihr gut bestanden. Und dann brauchten wir ja noch einen, der ihm das Fahren beibringt. Und wir hatten eine schöne Wohnung in Groß-Klein im Erdgeschoss, in der ersten Etage. Und wir standen alle beide auf dem Balkon. Plötzlich hält vor unserer Haustür ein Fahrschulauto und eine Hausbewohnerin steigt aus. Ihr Fahrlehrer hatte sie bis nach Hause gebracht und ich gleich im Tempo runtergerast und den Fahrlehrer gefragt. Ich sage, ich habe einen gehörlosen Sohn und der hat die theoretische Prüfung bestanden, aber praktisch ist er noch keinen Meter gefahren. Könnten Sie sich vorstellen, einem Gehörlosen das Fahren beizubringen? Na klar kann ich das, ich habe schon mal einen gehabt. Also ich habe immer so eine Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, immer hat sich's zu unserem Guten gelöst. Ne?
Das war ja auch ein Zufall, dass der dann gerade vor dem Haus
ja, und dass der Fahrlehrer war und schon mal einen Gehörlosen gehabt hat. Ne?
Ja, deswegen.
Und Christian war ein sehr umsichtiger Fahrlehrer. Da musste nur eine einzige Neuerung an seinem Auto haben. Und zwar musste im Armaturenbrett noch eine rote Lampe sein. Und jedes Mal, wenn er bremste, musste er da drauf drücken, damit die hinter ihm wussten, jetzt bremst er. Mhm. Das war die einzige Neuigkeit, aber ansonsten ist er wirklich super gefahren und sicher. In der gehörlosen Klasse sind immer nur 8 Schüler, mehr nicht. Und die kamen alle aus, sage ich mal, gutem Elternhaus. 2 Mädels waren Zahnarzttöchter, davon war die eine leistungsmäßig unendlich stark, die andere nicht so stark. Und der andere war Ingenieur und keiner hat beim Abi versagt. Und wir sind auch immer alle 8 Familien zusammen in Urlaub gefahren, damit die Kinder, die es ja das ganze Jahr gewöhnt waren, in einer Klasse zu sein, ja, da auch zusammen waren. Es waren Hälfte Jungs, Hälfte Mädchen. Naja, solche Episoden kommen immer zwischendurch. Ich musste noch mal heiraten, weil meine erste Frau mit 30 am Krebs gestorben ist. Und da habe ich die Gehörlosenpastorin geheiratet. Die hat sich gerade scheiden lassen. Und da habe ich die geheiratet und wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet.
Und wie kannten Sie sich schon vorher? Oder haben
Sie ja, sie hat ihn ja immer jedes Mal abgeholt zum Gehörlosen-Gottesdienst. Immer sonntags waren die Gehörlosen-Gottesdienste, sonntags waren die Kirchen ja besetzt. Ne? Und 14 Uhr waren die Gehörlosen-Gottesdienste. Und meine Frau hat die Predigt gehalten, ich habe die Leute zusammengekarrt, habe die Kaffeetafel gedeckt. War noch ein nettes Ereignis. Wir hatten in Neustrelitz eine Dame, na, die war so Mitte 50, und die kam jedes Mal mit einem großen Kuchenblech an und brachte und schnitt das da auf, damit jeder sein Stück Kuchen hatte.
Ja, auch gut. Ja, Herr Stegmann, gibt es...
Nun habe ich natürlich ein paar Mal Sprünge gemacht, wir müssen das kontinuierlicher steuern dann, ne?
Ja, ich wollte Sie noch fragen, gibt es ganz besondere Momente in Ihrem Leben, an die Sie sich gerne zurückerinnern?
Ja, wir hatten also viele, sehr viele Freunde. Und unsere Silberhochzeit haben wir in Groß-Klein an der Kirche gefeiert. Mhm. Und die kamen aus allen möglichen Ecken, aus Westdeutschland, aus Bayern, aus Schweden. Mhm. Das waren unsere Partnerkirchen für die Gehörlosenarbeit. Naja, da waren wir fast 50 Leute zu unserer Silberhochzeit. Aber jeder hat was zu essen mitgebracht, dadurch war uns das nicht zu teuer.
Ja, und das war so ein ganz besonderer Moment ja, für Sie. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann sind wir also, als ich dann fertig mit dem Studium war, sind wir das allererste Mal nach Israel geflogen.
Oh, okay.
Und dann haben wir 14 Tage Urlaub gemacht und den Urlaub hat organisiert ein Pastor aus Kralmüritz. Der hat das jedes Jahr gemacht und hat sich jedes Jahr eine Gruppe zusammengestellt. Wer möchte gerne nach Israel? Und dann hat das organisiert. Und so haben wir ganz viel gesehen.
Sind Sie viel gereist in Ihrem Leben?
Na, einmal dadurch, dass ich 7 Anlagen im sozialistischen Lager in Betrieb genommen habe, war ich also in 7 Ländern längere Zeit. Ja, okay. Naja, und dann zwischendurch, wenn es ging, Rosi wollte ja auch mal irgendwo hin, haben wir geguckt, wo können wir dann noch hin, wo waren wir dann noch nicht? Mittelmeerkreuzfahrt gemacht, Israel mehrmals, 2-mal Israel. Naja, und so haben wir also vieles gesehen rundum. Und die Schweden haben uns eingeladen, die Bayern haben uns eingeladen. Als es noch Grenze zu war, haben wir sogar eine Genehmigung gekriegt, dahin zu fahren.
Ach ja. Von der Welt gesehen.
Ja, sehr viel. Und das Buch, was da steht, Pfarrhäuser und Pfarrgärten in Mecklenburg. Wir hatten ja nun noch keinen Ruhesitz oder keinen Sitz, wo die Gehörlosenseelsorgerin sitzen sollte. Und dann sagte uns jemand, in Telko steht ein Pfarrhaus leer und es ist seit Jahren nicht betrieben. Und das würden wir Ihnen gerne geben, wir sind gerade beim Ausbau. Der Oberkirchenrat hat das total ausgebaut, können da mal drin blättern, ist wunderbar geworden. Es hatte bloß einen einzigen kleinen Fehler. Es standen in dem Garten 80 Obstbäume und der Garten war 800 Quadratmeter groß.
Oha.
Naja, und ich habe mir als allererstes für die Riesenflächen einen Rasentrecker gekauft. Und mein Gehörloser und mein anderer hörender Junge, die waren ja am Anfang noch wild drauf, Autofahren zu lernen, die haben natürlich den Rasen gemäht. Als sie es nachher konnten und auch die Reife hatten, einen Führerschein zu kriegen, dann war ich alleine auf dem Trecker.
Und dann sind Sie in dieses Haus eingezogen mit dem...
Sind wir eingezogen, haben 17 Jahre da gewohnt. Und wir hatten unten wunderschön 5 große Räume. Oben hatten wir noch eine Ferienwohnung ausgebaut. Und da war noch eine Etage drüber, die hätten wir noch ausbauen können, aber dafür hatten wir das Geld dann nicht mehr.
Ja. Aber krass, so ein riesiges Haus und auch einen riesigen Garten.
Wir müssen einfach mal reingucken, dann sehen Sie, was das für ein,
ja,
für ein Prachtding ist.
Ja, mach ich.
Da, wo die Zeichen drin sind, da fängt unser Artikel an. Ich bin konfirmiert, ich bin getauft, allerdings erst mit 6 Jahren. In der Nazi-Zeit konntest du nicht so einfach taufen. Und als er mich getauft hat, habe ich meine Mutter groß angeguckt und habe gesagt, warum klatscht er mir die Stirn nass?
Ja.
Das ist, ist doch der Pastor. Wusste ich mit 6 Jahren, was der Pastor ist.
Ja, als Kind da sagt man ja manchmal solche Sachen, die kommen einfach raus. Ne?
Aber ich bin dann in den normalen kirchlichen Unterricht gegangen. Da war ja immer Nachschulschluss. Die 13. Stunde war immer Religion. Und später gab es noch eine Vorstufe zum Konfirmandenunterricht, einen sogenannten Präparandenunterricht. Der war in der 7. Klasse und 8. Klasse und war dann Konfirmandenunterricht und danach wurden wir konfirmiert. Also unser Pastor war aber ein Kumpel.
Ja.
Wir machten ja dann immer, wir waren 50 Leute, 50 junge Menschen. Und wir mussten ja immer ein Liedvers aufsagen.
Mhm.
Und da hat er immer gesagt, wenn ich den Liedvers ansage und meldet ihr euch alle, die ganze Gruppe meldet sich. Und wer sich mit der linken Hand meldet, der weiß ich, der kann es nicht. Also meldet euch mit der rechten, wenn ihr drankommen wollt.
Mhm.
Aber ein Kumpel. Ja.
Was denken Sie, wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken? Oder was fühlen Sie?
Ich bin glücklich. Auch wenn ich jetzt hier rumliege. Aber ich war ewig nicht krank.
Und hoffentlich bleiben Sie auch glücklich.
Danke.
Das ist das Wichtigste. Und jetzt noch eine Frage. So, wenn Sie jetzt auf den Rest Ihres Lebens gucken, was wünschen Sie sich?
Na, Rosi ist jetzt gerade 80 geworden, ich werde jetzt 84. Ich wünsche uns beiden, dass wir noch so lange wie möglich zusammenbleiben können.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Wunsch.
Ja.
Vielen Dank fürs Teilen. Und ich wünsche Ihnen das natürlich auch von Herzen.
Aber gucken Sie sich bloß ein paar Bilder von dem Pfarrhaus an, damit Sie einen Eindruck kriegen.
Das mache ich jetzt sofort.
Ich kann das nicht weggeben, wenn nachher ist es unterwegs und ich weiß gar nicht mehr, wen ich es gegeben habe oder so. Wir haben nur noch das eine.
Das gucken wir uns jetzt zusammen an, okay?
Ja,